Der Predigtext für diesen Sonntag schickt uns wieder ins Alte Testament. Nun nicht zu Josef, sondern zu David und dem König Saul. Eine spannende Geschichte. Sie kennen sie sicher. Aber gut, wenn man es noch einmal hört. Im Kapitel 24, 1. Samuel, sind die Verse, die folgenden, dann überschrieben: David verschont Sauls Leben. Und da heißt es, es ist etwas mehr Text, aber ich denke, es ist gut, wenn man den Zusammenhang kennt, dass ich alle Verse lese. David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. Als nun Saul von der Verfolgung der Philister zurückkam, wurde ihm gesagt: Sieh, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David mit seinen Männern auf den Felsen der Steinböcke zu suchen. Man müsste sagen, und zu vernichten. Als er nun zu den Schafhirten am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Aber David und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm: Sieh, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Sieh, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tue und meine Hand an meinem Herrn lege, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten an von sich und ließ sie nicht zu, dass sie sich gegen Saul erhoben. Als Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich David danach auf und ging aus der Höhle und rief Saul, Saul nach, mein Herr und mein König. Da sah Saul hinter sich und David neigte sein Gesicht zur Erde und fiel nieder. Und David sagte zu Saul: Warum hörst du auf die Worte der Menschen, die sagen, sieh, David sucht dein Unglück? Sieh, am heutigen Tage haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont. Denn ich sagte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand, dass ich dich nicht tötete, sondern nur den Zipfel von deinem Rock abschnitt. Daran erkenne und sieh, dass keine Bosheit und kein Treubruch an mir zu finden sind. Ich bin an dir auch nicht schuldig geworden. Du aber jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Und der Herr wird mich an dir rächen. Aber meine Hand soll sich nicht gegen dich gerichtet sein. Wie man sagt, nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem sieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzigen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und er sehe zu und führe meine Sache und schaffe mir Recht von deiner Hand. Als David diese Worte zu Saul geredet hatte, sagte Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte laut und sagte zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, weil mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich nicht getötet hast. Wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn auf den guten Weg ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes, was du heute an mir getan hast. Lass dich bitten, himmlischer Vater, um deinen Geist, der uns jetzt leitet im Reden und im Hören, dass diese Worte, diese außergewöhnlichen Worte, diese Menschen, dass sie uns in unserem Herzen bewegen. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Unser Predigtext führt uns zu David, da war er noch nicht König. Und zu Josef aus dem Alten Testament an diesem Sonntag. Zwei besondere Personen des Atis. Und ich möchte mit ihnen fragen, was ist das Geheimnis von dir, David? Was ist das Geheimnis von dir, Josef, dass du solche Entscheidungen treffen konntest? Außergewöhnliche. Wohltuend. Und das alles nach wirklich großem erlittenen Unrecht. Dass du nicht mit gleicher Münze zurückzahlst. Die Geschichte zwischen David und Saul begann ja ganz anders. Im 1. Samuel 16 lesen wir in den Versen 19 bis 21, Als Saul in Not geraten war, suchte er jemanden, der auf der Harfe ihm zuspielt, dass er beruhigt würde. Da kam David zu Saul und diente vor ihm, und da steht, und er gewann ihn lieb. Und er wurde sein Waffenträger. Saul ist dankbar, dass David in sein Haus kommt. Weil in seiner Depression, ich nenne das mal so, das, was David tun kann, ihm wirklich gut tut, ihm eine ganz große Hilfe ist. Und er gewann ihn lieb. Kann sich Liebe so verwandeln? Ja, sie kann sich. Das ist auch die Erfahrung in unserer Zeit. Man fragt sich, was war das, das Saul so veränderte. Ich denke, da hilft uns, mal ein klein wenig hineinzugucken zu David, zum Beispiel David und Goliath, der kleine Mann. Sie kennen das alle noch aus der Christenlehre oder aus was immer, der Mann mit der Schleuder. Alle zittern. Das Heer des Saul zittert. Wer tritt dem Goliath entgegen? Dann kommt der David, legt erstmal ab den Panzer, den er noch vom Saul bekommen hat, das passt nicht, mit einem Stein und einer Schleuder. Und sie sehen, und sie wissen alle, er trifft genau die eine Stelle, an der Goliath verwundbar war. Aber der Erfolg, den auch David auf anderem Gebiet hatte, verhärtet das Herz von Saul. Es ist, denke ich, Neid. Und Neid ist eine Pflanze, wenn sie in uns wachsen kann, die furchtbare Früchte trägt. Und so kommt es im 1. Samuel 19,10, dass dieser Neid so gewachsen war. Er überdeckte die Liebe und die Zuneigung, die da war, dass Saul mit einem Speer nach David wirft. Und ihn nicht trifft. Aber das war das Signal für David zu fliehen. In der Nähe von Saul konnte er nicht mehr leben. Und in diese Zeit, die nun begann für ihn, fällt unser Predigtext. David mit einer Gruppe von Männern auf der Flucht, unerwartete Begegnung in der Höhle. Damit hatte er nicht gerechnet. Er nimmt einen Zipfel vom Gewand und stellt danach Saul, den, der ihm nach dem Leben trachtet, der ihn töten will, und zeigt den Zipfel. Und da heißt es, es hat mich auch bewegt zu lesen, dieser Mann, der so verbittert war und in der Neid solche Früchte tragen konnte, da heißt es, Saul ist überwältigt und weint. Er weint. Und wenn jemand weint, dann ist er wirklich im Herzen getroffen. Das ist nicht nur so. Er ist tief berührt. Aber, und das ist das Erstaunliche, im Kapitel 26 dann weiter wird erneut berichtet, dass David ihm in der Nacht sein Speer und sein Wasserkuch wegnimmt im Lager und er verschont ihn ein zweites Mal. Er verschont ihn ein zweites Mal. Man kann schon fragen, das ist die Frage, die ich mit Ihnen bewegen möchte. Mit welcher inneren Kraft, David, warst du dazu fähig? Ich denke, eine Antwort gibt uns im 16. Kapitel des 1. Samuel, wo von ihm berichtet wird, von David, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. David ist ein Gesalbter. Er ist ausgerüstet mit einer Kraft, die er nicht in sich hat, aber die ihn zu Dingen befähigt, zu der wir Menschen vom Natürlichen her kaum fähig sind. Und dagegen heißt es dann im Vers, das war Vers 13, 1. Samuel 16, im Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist machte sich breit. Wenn der Geist Gottes aus unserem Leben weicht oder uns so nie erreicht hat, haben andere Geister, kommen sie und nehmen uns gefangen und führen uns Wege, die wir nicht gehen wollen. Und tun, lassen uns Dinge tun, die wir nicht eigentlich tun wollen. Paulus schreibt einmal in seinen Briefen, um das Wissen, wie wir abhängig sind vom Heiligen Geist in einer guten Weise, betrübt den Heiligen Geist nicht, indem er bewusst Dinge tut, von denen ihr wisst, das sollten wir nicht tun. Schauen wir noch kurz auf Josef, der andere tolle Mann. Wir haben es in der Lesung gehabt. Ein Mann, der mit Träumen in besonderer Weise konfrontiert war. Man nannte ihn auch den Träumer. So wird er zumindest von seinen Brüdern genannt, weil er nämlich ihnen auch seine Träume sagte. Aber er träumt nicht nur. Er kann auch Träume deuten. Und das ist schon eine besondere Art, schon vom Alten Testament her. Gott spricht auf sehr verschiedene Weise zu seinem Volk. Eine ist, auch, sind auch Träume. Und immer wieder auch, als dann Josef verraten, als er wirklich nach Ägypten kam, ist die Gabe der Deutung von Träumen für ihn ein Schlüssel, dass sich Dinge verändern. Ich Lies sie mal eine Stelle. Pharao träumt. Er war inzwischen schon in Ägypten. Ich erzähle nicht die ganze Geschichte. Er war in Ägypten, Pharao träumt und ist so von diesen Träumen bewegt, von den sieben fetten und sieben mageren Kühen und Ähren. Und dass er sagt, das muss geklärt werden. Was bedeutet das? Und sie rufen den Träumer, Josef. Und er kommt und kann ihm den Traum deuten. Ich sage jetzt auch nicht, jetzt kennen Sie alle die Deutung, aber worauf ich hinaus will, nachdem er es ihm gedeutet hatte, sieben fette Jahre kommen und sieben Dürre folgen. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sagte zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann finden wie diesen, und nun kommt's, in dem der Geist Gottes ist. Und der Pharao sagte zu ihr, weil dir Gott das alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du, und er setzt ihn ein, er wird der zweitgrößte, stärkste Mann in Ägypten. Und nun das Ende der Geschichte. Die Brüder kommen, die ihn verkauft haben, vor dem Vater tot erklärt haben. Wieder so eine tragische Geschichte. Und er alle Macht hat, die Dinge gerade zu biegen. Zu seinen Gunsten. Und da begegnet ihnen in Liebe. Und er kann auch nur weinen, als sie darüber sprechen und ahnen, was wird jetzt Josef mit uns tun. Diese beiden Geschichten, diese beiden Männer, David und Josef, jeder von ihnen kennt seine Nöte, er erinnert sich auch, aber er handelt anders als das, was ihm widerfahren ist. Ich denke, wir wissen alle, wie schwer das ist, anders zu handeln und zu reden gegenüber dem, was uns widerfahren ist, an Schweren. Das Geheimnis des David und des Josef, und deshalb lohnt es sich, diese Geschichten genau anzuschauen, ist Gottes Geist. Er regiert, der Geist Gottes regiert das Denken, die Worte und die Entscheidungen in einer so guten Weise. Liebe Gemeinde, das ist der Schlüssel bis heute. Und er war er zu allen Zeiten, wo der Geist Gottes erbeten und empfangen wird. Werden wir zu Entscheidungen fähig, zu denen wir sonst so nicht fähig sind? Der Geist Gottes ist das Geheimnis, schon im Alten Testament. Wie viel mehr im Neuen Testament? Und Jesus sagt, wartet in Jerusalem, wartet, lauft ja nicht los, fangt ja nicht an, wartet auf die Kraft des Geistes. Denn ohne ihn, Kinder, wird das nichts. Ihr braucht eine Kraft, die ihr selber nicht habt, aber die ihr empfangen und erbitten dürft. Mich bewegen diese Aussagen sehr, und ich habe auch immer wieder in der Kirchengeschichte nachgeschaut, um in die Gegenwart zu kommen vom Alten Testament. Wo geschah denn das auch immer wieder mal? Wo gibt es das? Und ich bin immer beglückt, wenn ich nach Herrnhut schaue, 13. August, das kennen wir alle, 1727. Nach Bertelsdorf, Herrnhut. Fromme Brüder aus Böhmen waren gekommen, sie wollten dort siedeln, und Zinsner hat gesagt, kommt, ihr könnt hier siedeln. Und es waren alles Menschen, die glaubten. Aber natürlich, jeder in seiner Frömmigkeit. Und so wird es schwierig unter den Frommen. Und sind sie doch mal erschrocken. Überall wird Jesus bekannt, aber die Liebe wich unter ihnen. Und dann ist er so geleitet, Zinzendorf, ein Mann des Gebetes, dass er einen Gottesdienst wird gehalten in Bertelsdorf mit dem Ortspfarrer. Und dort erleben sie in dem Gottesdienst, die Zerstrittenen saßen vor ihm, wie in diesem Gottesdienst, in diesem Abendmahlsgottesdienst der Geist Gottes auf sie herabkommt. Und nach dem Gottesdienst versammeln sie sich draußen, sie liegen sich in den Armen und weinen und bitten gegenseitig um Vergebung. Wie konnte ich nur so sein? Der Geist Gottes, wenn er in unser Leben eindringt, das ist die wunderbare Nachricht bis heute, verwandelt er uns. Und nicht in irgendein Bild, sondern in einen barmherzigen Menschen, in einen liebevollen Menschen. Und wo der Geist Gottes hinfällt, dann geschieht das andere. Nach wenigen zwei Wochen entsteht eine Gebetskette. Es wird Tag und Nacht gebetet von 24 Schwestern und Brüdern, jeder eine Stunde. Sie beten, weil sie in ihnen freigelegt worden ist. Das Gebet ist die Stütze. Wer nicht betet, empfängt nichts. Und man betet 100 Jahre in Herrnhut, 24 Stunden am Tag. Und das ist für mich das Geheimnis des großen Segens, der sich dann ausbreitete. Zuerst nach 5 Jahren wurden die ersten Missionare ausgesandt in die Karibik. Mehr haben wir gar nicht gedacht. Und dann wurde aus Herrnhut eine Weltmission. Und wo der Geist Gottes uns treibt und uns bewegt, wird er uns immer zum Wort Gottes hinführen. Da gab es das Wort, die Losung für den Tag, die Sie bestimmt auch zu Hause haben. Das Wort für den Tag. Der Geist Gottes schenkt es, dass wir uns am Wort orientieren. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es gibt so viele Leuchten, die uns in die falsche Richtung führen. Nein, dein Wort. Deswegen jeden Tag sein Wort. Ich ermutige Sie, wenn Sie es vielleicht noch nicht so leben. Das Wort muss eine tägliche Speise werden. Und als man später dann Zinzendorf nach all diesem Mal fragt, auch kirchengeschichtlich, dann sag mal, was war denn das? Dann sagt er schlicht und einfach, wir haben am 13. August 1727 Pfingsten erlebt. Der Geist Gottes hat uns überrumpelt, aber in einer guten Weise. Das kann man allerdings so nicht nachmachen. Nein, das geht nicht. Aber um den Geist Gottes dürfen wir bitten. Und ich bin so froh, dass Jesus selbst uns darauf hinweist in Lukas 11, er sagt, wenn eure Väter euch, die schon manchmal böse sind, doch dennoch ihren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen den Geist Gottes geben, die ihn darum bitten. Sie müssen ja nicht antworten, das sollen sie jetzt auch nicht. Aber ich frage sie, haben Sie schon mal konkret um den Geist Gottes gebeten? Machen Sie es immer wieder. Komm, Heiliger Geist. Und ich sage das bewusst, weil wir, nicht denke ich mal in Ihrer Gemeinde ist das anders, aber in unserer Kirche insgesamt, der Geist Gottes ist so ein Stiefkind. Pfingsten, na ja, da reden wir vom Geist Gottes, aber bitte mehr nicht. Wir klammern die Kraft Gottes, die Verwandlung schenkt, aus. Und ich denke, deshalb sieht es auch in unserer Kirche so aus, wie es aussieht. Und so, ihr Lieben, weil der Geist Gottes gerne in dir und in mir Wohnung nehmen möchte. Aber der Geist Gottes ist ein Gentleman. Er muss wirklich erbeten sein. Er muss spüren, er ist willkommen. Und du hast wirklich vor, dich auf sein Leiten einzulassen. Dann wird er kommen. Und ich bin sehr froh und ich bin gewiss, weil diese Sehnsucht, gerade in der Situation, in der wir in Deutschland sind, und ich denke auch in Europa, diese Sehnsucht, komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Bewege uns. Mach unseren Glauben lebendig. Dass wir gar nicht mehr schweigen können, von dem weiter zu sagen, was wir gehört haben. Wir können so oft schweigen, weil da auch Angst da ist und Bedenken da ist und. Ich kenne das alles von mir auch. Der Geist Gottes will erbeten sein. Wir werden es jetzt gleich mit dem Predigtlied machen. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Verwandle uns, dass unser Glauben uns zur Freude führt, zur Zuversicht. Und gerade in diesen Zeiten, wo die nur aus ihren Kraftquellen schöpfen, sehr schnell ans Ende kommen werden. So segne sie und mich und alle, die sich danach sehnen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu empfangen und spüren, was das für eine Verwandlung bringt. Amen. Amen. 130, 1, 5 und 6.